Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Verfassungspatriotismus. Wie zeitgemäß ist dieser Begriff im Jubiläumsjahr des Grundgesetzes und welche Bedeutung hat er im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Kampf gegen die Feinde der Demokratie? Ein Sammelband beschäftigt sich mit solchen und weiteren Fragen, herausgegeben vom Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg. Der Nordirland-Konflikt ist nach dem Brexit wieder ins öffentliche Bewusstsein getreten. Vor allem die Tatsache, dass er nur teilweise befriedet ist. Das Buch des US-amerikanischen Investigativjournalisten Patrick Redden Keefe beleuchtet Geschichte und Folgen dieses Konflikts. Synagogen wurden in Deutschland West und Ost auch nach 1945 abgerissen oder umfunktioniert. Von dieser Geschichtsvergessenheit handelt das Buch Demontage der Erinnerung von Peter Seibert. Auf die Frage, womit sich die Bundesbürgerinnen und Bürger identifizieren, fällt immer wieder der Begriff Verfassungspatriotismus. Da sich nach der NS-Zeit so etwas wie Nationalstolz verbot und auch ein ausgeprägter Patriotismus, wie in Großbritannien oder Frankreich, unangemessen schien und scheint, suchte man nach alternativen Modellen. Der Politikwissenschaftler Dolph Sternberger hatte bald eine Idee, Patriotismus könne sich auch auf das Konstruktive beziehen, das der neue Staat zu bieten hatte, das freiheitliche Grundgesetz. Verfassungspatriotismus nannte Sternberger also seine Idee. Ein paar Jahre später entwickelte der Soziologe Jürgen Habermas dazu ergänzende Gedanken. Bundesrepublik Deutschland und Grundgesetz haben in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag gefeiert. Passend dazu ist ein Sammelband über Verfassungspatriotismus erschienen, herausgegeben vom Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg, der in unserem Programm auch kurz erklärt hat, was mit dem Begriff gemeint ist.
Das Grundgesetz verlangt nicht, dass es geliebt wird, sondern nimmt die Kritik als Teil dieses demokratischen Gesamtgefüges durchaus mit auf. Es bedarf eines positiven Bezuges zu letztlich dem Gesamtgefüge, das durch diese Verfassung an der Spitze geordnet wird.
Der Sammelband präsentiert Texte aus den Jahren 1987 bis 2019, die den Verfassungspatriotismus erklären, kritisieren oder weiterspinnen wollen. Michael Kuhlmann hat ihn gelesen.
Verfassungspatriotismus. Eine Professorengeburt, so hat es mal geheißen. Das sei ja alles verkopft und blutleer. Keineswegs, schrieb 2006 der Politikwissenschaftler Peter Mold. Es spreche im Gegenteil für die Deutschen, wenn sich ihr Patriotismus auf einen besonders der Freiheit und der Humanität verpflichteten Staat beziehe. Und da sieht Mold auch schon die direkte Verbindung zum Grundgesetz.
Der Verfassungspatriotismus bezieht sich auf die Werte, die das Handeln des Staates bestimmen. Diese können aber in der Republik nur in der Verfassung festgeschrieben werden.
Molls Text findet sich nun wieder abgedruckt in dem von Steffen Augsberg herausgegebenen Sammelband Verfassungspatriotismus. Augsberg hat das Buch vierfach unterteilt. An je zwei Primärtexte von Sternberger und Habermas schließen sich vier Texte an, die den unscharfen Begriff en Detail erklären. Vier weitere Texte nehmen ihn kritisch unter die Lupe, drei Texte schließlich spinnen ihn für die Gegenwart weiter. Insgesamt 180 Seiten Erläuterung also. Und die sind nützlich. Denn hinter Sternbergers Verfassungspatriotismus verbarg sich de facto mehr. Es ging um das gesamte Spiel der Kräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, gerade wenn es dort Streit gab. Sternberger schrieb:
Es ist eine gute Verfassung, die all dergleichen und obendrein kräftige Führung möglich macht. Wir brauchen uns nicht zu scheuen, das Grundgesetz zu rühmen. Eine maßvolle Unzufriedenheit ist dem Staat förderlich. Sie mindert nicht die Treue, die der Verfassung geschuldet wird.
Nicht ganz geklärt scheint die Frage, wo denn Unzufriedenheit noch maßvoll ist und wo nicht mehr. Sternberger bewegte sich offenkundig in einem Spannungsfeld. Erläutert hat das die Politikwissenschaftlerin Rebecca Fleiner in ihrem hier wiedergegebenen Text von 2013.
So oszilliert sein Verfassungsbegriff zwischen einer vorausgesetzten Ahistorizität universeller Werte einerseits und der Dynamisierung der Verfassung andererseits. Auch sein Vertrauenskonzept oszilliert zwischen der Notwendigkeit zu vertrauen als Voraussetzung eines demokratischen Gemeinwesens und der Notwendigkeit, dieses Vertrauen permanent kritisch zu hinterfragen.
Wie Fleiner weichen aber auch alle anderen Autorinnen und Autoren im Band der Frage nach der konkreten Grenze aus. Besonders weitgehende Kritik zulassen möchte offenbar die Rechtswissenschaftlerin Eva Ricarda Lautsch.
Diese Idee einer offenen Gesellschaft ist mit einer mit Wertvorstellungen aufgeladenen Verfassung kaum vereinbar. Eine solche Verfassung wirkt unangreifbar, dem demokratischen Geschehen entrückt, das sie indes gleichzeitig verkörpern und einhegen soll.
An dieser Stelle möchte man Lautsch einen Gasthörerschein in die Hand drücken fürs nächstbeste Proseminar zur Auflösung der Weimarer Republik. Selbst 2019 blendet Lautsch hier aus, dass eine politische Partei 300 Jahre europäische Aufklärung vom Tisch wischen und damit Wahlen gewinnen kann. Nazis und Deutschnationale hatten dies 1933 ebenfalls vorgeführt. 1933 bis 1945. Diese Epoche bewegte vier Jahrzehnte später Jürgen Habermas, seine Spielart des Verfassungspatriotismus zu entwickeln. Ein radikaler Denkansatz, der ein gutes Stück über Sternberger hinausging. Hier formuliert 1987.
Dabei werden die Identifikationen mit eigenen Überlieferungen überlagert von einem abstrakter gewordenen Patriotismus, der sich nicht mehr auf das konkrete Ganze einer Nation, sondern auf abstrakte Verfahren und Prinzipien bezieht. Diese zielen auf die Bedingungen des Zusammenlebens und der Kommunikation zwischen verschiedenen Lebensformen, im Innern wie nach außen.
Damit trieb Habermas konservativen Denkern die Zornesröte ins Gesicht. Spürbar wird etwas davon noch in dem hier abgedruckten Beitrag des Staatsrechtlers Otto Depenheuer, entstanden 1995.
Der Gemütsbedarf des durchschnittlichen Menschen lässt sich allein intellektuell nicht befriedigen. Sobald Verfassungspatriotismus Emotionalität zu unterdrücken sucht, baut er hochexplosive Energie auf, die sich aus gegebenem Anlass unkontrolliert entladen könnte.
Dass es eben jene emotionale Energie war, mit der sich Europas Patrioten 1914 in den Ersten Weltkrieg stürzten, der ein ganzes Jahrhundert negativ prägte, blendete Depenheuer aus. Offenbar hielten er und andere vor 30 Jahren, kurz nach dem Untergang des Ostblocks und den Zeiten des Maastrichter Vertrages, patriotische Emotionen für harmlos und beherrschbar. Mit gesunder Skepsis antwortet darauf in diesem Band der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller in einem Text von 2007.
Nicht die Fürsprecher eines Verfassungspatriotismus sind Prediger des Sterilen und Realitätsfernen, sondern die Advokaten eines vermeintlich konkreten Nationalen, die doch nie auf die Frage zu antworten wissen, um was es sich denn konkret eigentlich handle.
Das gilt übrigens auch in Ländern, die noch keinen Weltkrieg vom Zaun gebrochen und keinen fabrikmäßigen Massenmord begangen haben. Insofern vermag kein noch so kritischer Beitrag in diesem Band die Idee zu widerlegen, dass eine Gesellschaft ihr Selbstbewusstsein schöpfen könne, eben aus jenem Maß gelebter Freiheit und Toleranz, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit, das sie sich erarbeitet hat, in Deutschland und anderswo.
Michael Kuhlmann besprach den Sammelband Verfassungspatriotismus, Konzeptkritik, künftige Relevanz, herausgegeben von Steffen Augsberg. Erschienen bei der Europäischen Verlagsanstalt, 284 Seiten, 24 Euro. Thank you. Europa hat im 20. Jahrhundert so einige Kriege durchlitten. Einer ist bis heute nur teilweise befriedet, der Nordirland-Konflikt. Kräfte in Nordirland, das zu Großbritannien gehört, versuchten, diesen Status gewaltsam zu beenden und die Region mit der benachbarten Republik Irland zu vereinen. 30 Jahre wurde dieser Kampf ausgefochten und schließlich durch einen Waffenstillstand ohne Versöhnung beendet. Seit dem Brexit, den die Nordiren mehrheitlich ablehnten, ist die Zukunft abermals ungewiss. Der amerikanische Journalist Patrick Redden Keefe erzählt die Geschichte des Konflikts und seiner Folgen. Peter Carstens hat sein Buch »Sage nichts« für uns gelesen.
Anfang der 70er Jahre eskalierte der Kampf zwischen irischen Republikanern auf der einen und britischer Armee auf der anderen Seite. Ein Tag im Januar 1972 sollte als Bloody Sunday, als Blutsonntag, in die Geschichte eingehen.
Als wollten sie endgültig klar machen, dass gewaltloser Widerstand sinnlos war, eröffneten britische Fallschirmjäger im Januar 1972 an einem eisigen Sonntagnachmittag das Feuer auf eine friedliche Demonstration in Derry. Sie schossen in die riesige Menschenmenge, töteten 13 Menschen und verletzten 15 weitere. Hinterher behaupteten sie, sie seien selbst beschossen worden und hätten nur auf bewaffnete Demonstranten gezielt. Beide Behauptungen erwiesen sich als unwahr.
Schreibt Patrick Redden Keefe in seinem Sachbuch-Thriller »Sage nichts« über den irischen Krieg, den die Briten nur »Troubles« nannten, Unruhen. Viele Nordiren hingegen kämpften in der provisorischen Irish Republican Army, IRA, die sich im Krieg gegen eine Kolonialmacht wähnte. Mehr als 500 Menschen wurden dabei allein im Jahre 1972 getötet, Hunderte verletzt. London schickte 30.000 Soldaten, um die Inselregion mit der Bevölkerungszahl Hamburgs zu kontrollieren, was misslang. Redden Keefe, Investigativreporter beim New Yorker, hat mehr als 100 Interviews geführt, 4 Jahre in Archiven gegraben, unveröffentlichte Memoiren studiert, Tonbänder abgehört. Seine Schilderung konzentriert sich auf einige Lebensläufe. Den der jungen Aktivistin Dolores Price etwa, die als Bombenattentäterin und Ikone der Hungerstreiks in britischer Haft berühmt wurde. Er schildert den Weg von Gerry Adams, vom Chefdirigenten des mörderischen IRA-Treibens zum Friedenspolitiker. Den durchtriebenen, zum äußersten, jederzeit entschlossenen Kämpfer Brennan Hughes, genannt The Dark, beschreibt Keefe als tragische Figur.
Seine D-Kompanie führte rasend viele Operationen durch, manchmal 4, 5 an einem Tag. Morgens ein Bankraub, nachmittags wie urbane Jäger im Auto durch die Straßen zu pirschen und britische Soldaten zum Erschießen auszuspähen, vor dem Abendbrot noch rasch eine Sprengfalle scharf machen und nachts raus in 1, 2 Feuergefechte. Er mochte die Dynamik, das gnadenlose Tempo, das den bewaffneten Kampf anheizte und in Gang hielt.
Erläutert der Autor. Hughes, der alles riskierte, fühlte sich am Ende von Adams verraten. Er verfiel dem Alkohol und seinen Albträumen und starb 2008 in Belfast mit 59 Jahren. Gewalt, ethnische Säuberungen, Entführungen, Folter und Verrat sowie die Angst aller vor allem und jedem, das sind die Elemente, die Redden Keefe zur erschütternden Darstellung einer tödlich infizierten Gesellschaft verwebt. Die britischen Gegenspieler standen dem nicht nach. In den Lagern und Gefängnissen der Krone regierte nackte Grausamkeit. Unbewegt sah Premierministerin Margaret Thatcher beispielsweise zu, wie sich der blutjunge Bobby Sands im berüchtigten Gefängnis Lancash zu Tode hungerte.
Thatcher blieb erbarmungslos bei ihrer harten Linie. Mr. Sands war ein verurteilter Verbrecher, erklärte sie nach seinem Tod. Er hat selbst gewählt, sich das Leben zu nehmen. Diese Wahl hat seine Organisation nicht vielen ihrer Opfer zugestanden.
Im selben Sommer starben 9 weitere Gefangene im Hungerstreik. Brutalität regierte den Bürgerkrieg aber auch nach innen. 1972 wurde Jan McConville, verwitwete Mutter von 10 Kindern, wegen Spitzelverdachts von einem IRA-Kommando entführt. Redden Keefe hat diesen Fall minutiös recherchiert. Das Schicksal der damals 38 Jahre alten Frau, die spurlos verschwand, verbindet viele Protagonisten seiner IRA-Geschichte miteinander. Den Krieger Hughes, Politiker Adams und auch die Revolutionärin Dolores Price. 30 Jahre lang blieb McConville verschwunden. Ihre Kinder brachte man in Heimen unter. Im Spätsommer 2003 wurden ihre menschlichen Überreste gefunden. Beweise für eine Spitzeltätigkeit gab es nie. Verantwortlich für diesen und mindestens 50 weitere Morde an mutmaßlichen Verrätern war laut dem Autor eine spezielle Einheit der IRA. Kurze Zeit später erwies sich, dass der Anführer dieser Truppe, der Belfaster Maurer Freddy Scapatici, selbst fast ein Vierteljahrhundert für den britischen Militärgeheimdienst gearbeitet hatte. Dieses und andere Geheimnisse kamen auch ans Licht, weil das amerikanische Boston College jahrelang geheime Interviews mit ehemaligen Militärs beider Seiten geführt hat. Doch die Abrechnungen blieben nicht geheim, sondern wurden Teil des Kampfes um Erinnerung und Strafe. Dieser Kampf, den Redden Keefe im Kapitel Abrechnung beschreibt, sei ebenso wenig beendet, wie eine echte Aussöhnung in Nordirland je begonnen wurde. Irland ist insofern ein trauriges Lehrstück, auch mit Blick auf gegenwärtige Konflikte. Über Gerry Adams, inzwischen 75 Jahre alt, der seine Beteiligung an der IRA konsequent leugnet, schreibt der Autor gegen Ende seines herausragenden Buchs:
Vielleicht hatte er, Adams, einen sozialpathologischen Selbsterhaltungstrieb und etwas klirrend Kaltes, dass er sich auf seinem sicheren Platz an Bord nicht einmal kurz zu zurückbleibenden Genossen wie Hughes umdrehte. Nordirland hatte genug erlitten. Wie herzlos Adams Motive auch immer waren, welche Täuschungsmanöver er auch immer vollführt hat, er hat die IRA aus einem unlösbaren, blutigen Konflikt in einen brüchigen, aber andauernden Frieden gelenkt.
Und damit, davon ist Redden Keefe überzeugt, auch auf einen Kurs, der irgendwann zur Vereinigung der beiden Irland führen werde.
Peter Carstens war das über Patrick Redden Keefe. Sage nichts. Mord und Verrat in Nordirland. Das Buch ist im Verlag Hansa Blau erschienen, übersetzt von Pieke Biermann. Die 464 Seiten kosten 34 Euro. Im Jahr 2021 wurde bundesweit mit verschiedenen Veranstaltungen und großem Aufwand an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert, an das reiche kulturelle jüdische Erbe. Dabei wurden auch nach 1945 in beiden deutschen Staaten Überbleibsel eben dieser Kultur beseitigt. Vor allem die sichtbaren, also Synagogen oder Bethäuser. Der Literaturwissenschaftler Peter Seibert hat jahrelang dazu recherchiert. Sein Buch »Demontage der Erinnerung« zeigt zahlreiche Beispiele dafür, wie Geschichtsvergessenheit, Schuldgefühle und Gedankenlosigkeit von Amtsträgern und/oder Bürgerinnen dazu führten, dass sakrale Bauten abgerissen und umfunktioniert wurden. Melanie Longerich stellt sein Buch vor.
In Zeiten, da sich antisemitische Straftaten von einem Jahr zum nächsten verdoppeln, Gedenkstätten vor einer Zunahme antisemitischer Hassbotschaften warnen und jüdische Menschen mittlerweile in vierter Generation nach dem Holocaust sich in Deutschland nicht sicher fühlen, in solchen Zeiten sollte das Buch »Demontage der Erinnerung« von Peter Seibert Pflichtlektüre sein. Dabei versteht der emeritierte Professor für Literaturwissenschaft sein Buch über den Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe nach 1945 weniger als wissenschaftliche Arbeit, denn als politische, die, Zitat, eine Ursache des Weiterlebens antijüdischer Haltungen zum Thema macht.
An vielen Orten in Deutschland verblieb am Ende der Nazi-Herrschaft eine Hinterlassenschaft baulicher, häufig ehemals sakral genutzter jüdischer Bauten in mehr oder weniger gutem Zustand, der sich auch die Nachkriegsgesellschaft stellen musste. In diesem Land lebten noch lange die Täter, die 1938 die Synagogen in Brand gesteckt, geplündert und die jüdischen Häuser verwüstet hatten, ebenso wie die im besten Fall passiven Zeitzeugen der Pogrome.
Und was genau das in beiden deutschen Nachkriegsstaaten für Auswirkungen hatte, macht Seibert erschreckend deutlich. Ein paar Zahlen liefert er auch mit. An 2200 Standorten, an denen im heutigen Deutschland einst sakrale Bauten wie Synagogen, Mikwen und Bethäuser standen, waren 1945 noch mehr als 1200 Gebäude ganz oder in Teilen vorhanden. Doch anstatt sensibel mit genau diesen verbleibenden Bauten umzugehen, wurden sie vielerorts beseitigt durch Abriss, Umbau oder Umnutzung. In seinem Kapitel Synagogenrecycling zeigt Seibert, wozu Amtsträger, aber auch Bürgerinnen und Bürger ab 1945 in der Lage waren. Synagogen wurden zu Parkplätzen, Schweineställen, Lagerräumen, Spielhallen, sogar zu Kinos. Das, was die Nazis nicht geschafft hatten, wurde nach 1945 erledigt. Seibert spricht von Mnemozid, der Auslöschung jeglicher Erinnerung an das Leben der Juden in Deutschland, aber auch an die Verbrechen an ihnen. Die Gründe? Antisemitismus. Und wenn dieses Motiv nicht vordergründig im Spiel war, dann doch halbbewusste Schuldgefühle, Gedankenlosigkeit, Eigennutz und ein unbedingter Modernisierungswille.
Welches Selbstverständnis ist es, wenn die Gesellschaft durch Zerstörung und Verschwindenlassen festlegt, was vergessen werden kann und soll?
Diese Frage nimmt Peter Seibert mit durch die 16 Kapitel seines Buches, das einen Schwerpunkt auf die Jahre zwischen 1938 und 1988 legt und dort vor allem auf Nordhessen, das Mosel-Saargebiet sowie das Rheinland blickt, weil dafür bereits umfangreiche Dokumentationen vorlagen, die er für seine Recherchen nutzen konnte. Die vielen Orte zeigen, der geschichtsvergessene Umgang mit jüdischen Bauten war die Regel und nicht die Ausnahme. Besonders eindrücklich schildert Seibert dies an der Synagoge in Bingen, die von der SA 1938 angezündet worden war, aber nicht vollständig zerstört wurde. Im noch brauchbaren Teil des Hauses entstand in den 50er Jahren ein Weinlokal mit Tanz. Die alten Parolen der Nazis waren an den Wänden immer noch zu lesen. In den 70er Jahren wurde das Gelände dann planiert. Ein Flügel des Sakralbaus blieb stehen, daneben entstand ein Wohnblock. Ins Erdgeschoss zog die Feuerwehr.
In den 70er Jahren kam also die städtische Feuerwehr dort unter, wo sie 1938 Löscharbeiten verweigert hatte. Aber die Stadt ging in ihrer Unachtsamkeit gegenüber der Opfergeschichte noch einen Schritt weiter. Keine Torahverse mehr auf einer Außenwand der ehemaligen Synagoge, sondern das Gemälde von einem blonden Riesen, Florian, dem christlichen Patron der Feuerwehr, der die Brände der Stadt löscht.
Aber auch die deutsch-demokratische Verantwortungslosigkeit, wie Seibert das Kapitel über den Umgang mit jüdischen Kulturgütern in der DDR überschreibt, war ähnlich geschichtsvergessen wie der in der BRD, nur dass Enteignungen im Namen eines antifaschistischen Staates erfolgten, wie bei der Synagoge von Hagenow in Mecklenburg.
Sie wurde zunächst zur Eierannahmestelle degradiert, dann war sie Sitz der Bäckereigenossenschaft. Das gesamte Gebäudeensemble wurde nach der Republikflucht des Eigentümers in das Eigentum des Volkes überführt. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um über eine würdevolle zukünftige Nutzung nachzudenken, durch die über das beeindruckende architektonische Erbe die Geschichte der mecklenburgischen Juden im kollektiven Gedächtnis hätte verankert werden können. Das Gegenteil geschah. Durch die Enteignung war Platz geschaffen worden für kommunale Einrichtungen und diverse Firmen.
Erst in den 80er Jahren begann sich der Umgang mit den jüdischen Baudenkmälern zu ändern. Die Tätergeneration starb und zivilgesellschaftliche Initiativen begannen, sich für die deutsch-jüdische Vergangenheit zu interessieren. Sie waren es, die für die noch übrig gebliebenen Bauwerke eine würdevolle Nutzung forderten. Diese Entwicklung macht die Frage erst möglich, die Seibert in seinen letzten Kapiteln beschäftigt, nämlich wie heute ein respektvoller Umgang mit jüdischen Sakralbauten aussehen sollte. Zwei Positionen sind in der Diskussion. Zum einen die Komplettsanierung, also die vermeintliche historische Wiederherstellung eines Sakralbaus, und auf der anderen Seite das Restaurierungskonzept der Differenz, bei dem auch der von nichtjüdischen Deutschen verursachte Verlust gezeigt werden soll. Und Seibert macht klar, dass genau diese diesmal nicht das Sagen haben dürfen. Er hält es für fundamental,
dass die jüdischen Gemeinden völlig selbstbestimmt und unabhängig von der nichtjüdischen deutschen Gesellschaft über ihre Erinnerungskultur und das heißt auch über den Umgang mit den materiellen Zeugnissen ihrer reichen Kultur entscheiden. Eine erneute Enteignung der Erinnerung durch die nichtjüdische Gesellschaft darf es nicht mehr geben.
Peter Seibert. Sein Buch »Demontage der Erinnerung – Der Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe nach 1945« ist im Metropol Verlag erschienen. Umfang 400 Seiten, Preis 26 Euro. Sie hörten eine Rezension von Melanie Longerich. Und apropos Erinnerungskultur, ab heute gibt es einen neuen Podcast in der Deutschlandfunk-App. Viktor Klemperer hat ja in seinen Tagebüchern die großen Umbrüche festgehalten, von der Weimarer Republik über die Nazizeit bis zum ersten Jahrzehnt der DDR. Die Historikerin Leonie Schöler nimmt die Hörerinnen und Hörer mit in die Welt eines deutschen Zeitzeugen.
Eine Zeitreise durch Deutschland von 1918 bis 1959. Die Jahre, die Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat.
Leben sammeln, immer sammeln.
Wir hören also Geschichte nicht vom Ende her bewertet, sondern fortlaufend notiert. Und das macht diese Tagebücher so spannend.
Die Judenhetze ist maßlos geworden, weit schlimmer als beim ersten Boykott.
Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959.
Der Podcast in der Deutschlandfunk-App.
In 15 Folgen und ab heute gibt es die 3 Folgen zur Weimarer Republik.
Die österreichische Journalistin und Autorin Ingrid Brodnich ist Expertin für Debattenkultur. In ihren Büchern empfiehlt sie Strategien, wie man auf Phänomene wie Hassrede oder Falschinformation reagieren kann. So auch in ihrer aktuellen Veröffentlichung »Wieder die Verrohung« heißt sie. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Ingrid Brodnich gesprochen und sie zunächst gefragt, woran sie diese Verrohung aktuell festmacht.
Ehrlich gesagt, ich sehe das jeden Tag. Wir hatten ein Attentat auf Donald Trump und wir haben ja auch zum Beispiel bei der Europawahl gesehen, dass es zu physischen Angriffen auf Politiker, Politikerinnen, zum Beispiel Matthias Ecke kam. Also es ist so wirklich die oberste Stufe, die Gewalt. Aber gehen wir dann auch ein bisschen weiter runter. Dann gibt es natürlich Beleidigungen, Falschmeldungen, auch unfaire Zuspitzungen. Und schauen wir uns nochmal die USA an, wo einfach derzeit so viel passiert. Kamala Harris wird immens angefeindet. Es gibt viele Falschmeldungen über sie, die sie verächtlich machen sollen, die sie sexistisch, rassistisch, schlecht reden sollen. Und sie kriegt natürlich auch Hasskommentare. Da gibt es da 2 Ebenen. Das eine Ebene ist die professionelle Ebene von einem politischen Spitzenpersonal, das mit der Rhetorik natürlich solche Aggression mitfördert und dann die private oder die individuelle Ebene, wo Einzelne sich dann in ihrer Wut hinreißen lassen, auch wirklich schlimmste Dinge zu schreiben oder sogar Gewaltfantasien zu bekunden.
Das ist dann besonders häufig auf Social Media zu beobachten, würde ich denken. Und es ist so leicht, dann irgendwie hart zu reagieren, hämisch zu reagieren, pointiert oder aggressiv zu posten. Haben sich vielleicht einige von uns schon mal selber dabei ertappt? Warum sind wir auf Social Media manchmal besonders gemein?
Ehrlich gesagt, weil wenn sie aggressiv auftreten, werden sie oft bessere Reaktionen bekommen, mehr Feedback. Das haben Degun Cho und Alessandra Quist, die 2 Forscher, schon vor einigen Jahren in einer Untersuchung nebenbei gesehen, dass aggressive Äußerungen im Schnitt mehr Likes erzielten. Und generell, wer sehr hart auftritt, der provoziert bei den anderen eine Reaktion, dann widersprechen oft Leute. Und natürlich auch im eigenen Lager kann das oft Likes auslösen, weil dann Leute aus dem eigenen Lager sagen, endlich sagt das jemand. Ich glaube, wir haben alle als Kinder gelernt, man beleidigt andere nicht. Die Sache ist aber, sowohl in der politischen, öffentlichen Debatte, nicht nur auf Social Media, sind Beleidigungen oft rentabel, weil sie Bühne kriegen, weil der Tabubruch für Gesprächsstoff sorgt. Die Leute, die oft die deutlichste und deftigste Meinung haben, sind oft sichtbar.
Wenn wir das jetzt nicht mitspielen wollen, dieses Spiel, heißt das auch, wenn wir nicht mit Wut posten, dann sind wir eben zur Erfolglosigkeit verdammt?
Nicht unbedingt. Man muss vielleicht einen Schritt zurücktreten und fragen, warum ist Wut so erfolgreich? Und Wut ist zum Beispiel eine Emotion, die ist ja wichtig. Also Wut gänzlich zu verdammen wäre falsch. Wenn Frauen nicht wütend gewesen wären, hätten sie nie ihr Wahlrecht erkämpft. Aber Wut ist gleichzeitig eine Emotion, die zu einem oberflächlichen, stereotypen Denken häufig anregt. Also dass man Argumente, die einem widersprechen könnten, vielleicht gar nicht hören möchte. Und wir wissen von Wut auch, dass Wut, viele Studien haben das gemessen, häufig aktiviert. Also wer wütend ist, postet auch eher, teilt etwas eher. Und neulich gab es eine Untersuchung von Susanna Pallets in den USA mit Kollegen und Kolleginnen. Die haben sich 20 Emotionen angeschaut und die haben geschaut, welche Emotionen aktivieren. Und da war Wut wieder dabei. Mhm. Aber interessanterweise haben die auch gesehen, dass Emotionen wie Belustigung, Stolz oder auch Kamamuta aktivieren. Und ich erkläre vielleicht ganz kurz, Kamamuta.
Ich glaube auch, das habe ich noch nie gelesen gehabt vor Ihrem Buch.
Ich, ehrlich gesagt, ich habe diesen Begriff auch nicht gekannt, aber es gibt wirklich eine Fachliteratur mittlerweile dazu. Kamamuta ist das Gefühl, wenn man so gerührt ist. Also zum Beispiel im Internet sieht man herzige Tiervideos und man denkt sich, ach, wie schön, und kriegt fast schon Tränen in die Augen. Und das Spannende ist, auch bei politischen Debatten kann so eine Art Rührung passieren, wenn zum Beispiel eine Vision von der Zukunft erklärt wird. Und das wurde getestet von zwei Psychologen. Die haben sich angeschaut, wenn man Wutvideos im Wahlkampf für die USA jetzt und Videos, die Kamamuta in Kampagnen einsetzt, haben beide Emotionen einen positiven Effekt, aktivieren die Menschen. Und tatsächlich war Kamamuta auch erfolgreich. Worauf ich hinaus will, auf Ihre Frage zurück, es gibt auch andere Emotionen, die Leute dazu bringen können, dass sie zum Beispiel sagen, ich setze mich für einen Kandidaten, eine Kandidatin ein oder das ist mir auch wichtig. Und ich finde gerade in einer Zeit, wo zumindest ich oft den Eindruck habe, es sind so viele wutentbrannte Debatten, interessant, dass es andere Emotionen gibt, die positiver ausgerichtet sind, die auch möglich sind, um Leute zu packen und sie für etwas zu begeistern.
Die sind möglich, allerdings ehrlich gesagt so im Alltag der politischen Debatte, insbesondere dann über Postings, wie radikale Parteien auch auf Social Media agieren, da wird eben doch mit Wut gearbeitet, weil das eben viele Likes, viele Shares und dergleichen produziert, aber ja eben auch so ein Lagerdenken, und das ist ja vielleicht kein Zufall, oder? Das ist doch Absicht.
Das stimmt, weil Wut auch ein Doubling Down, das heißt eine Verfestigung der Einstellungen, mit verschafft. Jeder von uns, wenn wir uns wütend fühlen, fühlen wir uns auch schnell selbstgerecht. Und man glaubt immer, Wut ist eine unangenehme Emotion, aber manchmal, wenn man wütend ist, hat man auch so eine Sicherheit im Leben. Ich muss nicht mehr zweifeln, weil ich bin jetzt wütend. Ich glaube aber, dass es schon einen persönlichen Umgang mit so einer Situation gibt. Das heißt, ich kann nicht verhindern, dass ich manchmal in unserer politischen Zeit wütend werde, aber ich kann mir den Raum und die Zeit nehmen, meine Wut zu beobachten. Zum Beispiel, bin ich gerade angemessen, gerechtfertigt wütend oder stellt sich heraus, das war ein erfundenes Zitat, das stimmt gar nicht. Also zuerst mal den Faktencheck, wenn ich merke, ich bin zu Recht wütend, dass ich aber auch mich selbst, zum Beispiel meinen Körper scanne, schaue, bin ich total verkrampft, bin ich vielleicht noch angespannter, als mir das bewusst ist. Das ist ein Zeichen, dass man vielleicht auch sich zurückhalten sollte, dass man vielleicht jetzt nicht den passenden Ton trifft. Das habe nicht ich erfunden, das haben Whitney Phillips und Diane Grimes, zwei Kommunikationswissenschaftlerinnen, vorgeschlagen. Und die geben auch als Tipp nur eines noch, dass man auch in so einer Situation, gerade wenn man sehr wütend ist, dass man sich die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führt. Mhm. Also das heißt, man kann das total ablehnen, was die andere Person sagt. Aber trotzdem ist es ein Mensch. Die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führen erleichtert, dass man selbst menschlich in seiner eigenen Reaktion bleibt.
Das verschiebt das jetzt so ein bisschen auch wieder auf die persönliche Gesprächssituation, ein bisschen jetzt weg von der politischen Kommunikation. Und da empfehlen Sie lagerübergreifende Empathie, nennen Sie das. Also, dass man deutlich macht, ich verstehe, was du da empfindest. Das klingt, ehrlich gesagt, ein bisschen banal und auch ein bisschen naiv, oder?
Naja, ich glaube, Sie müssen immer überlegen, ist das ein Lager, mit dem Sie noch Anschluss finden wollen. Also wenn Sie jetzt mit einem Neonazi sprechen, würde ich Ihnen nicht lagerübergreifende Empathie empfehlen. Aber unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Neonazis und den Leuten, die zu 100% die Welt gleich sehen wie ich, sondern da gibt es einen riesigen Raum dazwischen. Und dieser Begriff lagerübergreifende Empathie, der kommt eigentlich von der Universität Stanford. Die haben das in einer Untersuchung getestet. Und die Idee ist, dass Leute, die auch Empathie gegenüber dem anderen Lager, Menschen im anderen Lager zeigen, dass die vielleicht sogar auch in ihrer Argumentation überzeugender werden. Und das wurde getestet und tatsächlich diese Personen, die haben für Andersdenkende Botschaften verfasst, die als eher überzeugend eingestuft wurden. Und das Spannende ist, es wurde auch geschaut, haben die ihren Standpunkt verlassen? Also haben die dann irgendwie Positionen eingenommen, die sie sonst nicht vertreten würden? Das ist nicht passiert. Die haben inhaltlich gleich argumentiert. Sie haben nur öfters Taktiken angewandt, wie dass man Gemeinsamkeiten betont, zum Beispiel ich bin eine Mutter, du bist eine Mutter, wir wollen X, Y und Z für unsere Kinder. Das sind so kleine Kniffe, das löst nicht alle Probleme, aber ich würde so sagen, es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, auch bei Leuten, die die Welt anders sehen, gibt es vielleicht manchmal Überschneidungen. Und da ist lagerübergreifende Empathie eine Chance, dass man die noch erreicht, die irgendwo zu erreichen sind.
Ingrid Brodnich, Autorin des Buches »Wieder die Verrohung« über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten. Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Im Brandstätter Verlag erschienen, 176 Seiten, 22 Euro. Das Gespräch führte Christian Rabhansel. In drei ostdeutschen Bundesländern stehen Landtagswahlen an. Und in diesen Ländern könnte die AfD weiterhin zugewinnen. Vielleicht sogar im einen oder anderen Fall so viel, dass sie Regierungsansprüche anmelden könnte. Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski versucht, diese Herausforderung in seinem Buch »Was Populisten wollen« zu erklären, und zwar über den Populismusbegriff. Das ist nur bedingt gelungen, findet unser Rezensent Philipp Schnee.
Die schweigende Mehrheit. Im politischen Diskurs ist diese schweigende Mehrheit heute meist ziemlich laut zu hören. Zumindest wird sie ständig herbeizitiert, wenn PolitikerInnen vorgeben, die Interessen des wahren Volkes zu vertreten. Populisten stellen die Demokratie in den Mittelpunkt ihrer Strategie, schreibt der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski. Und plädiert in seinem Buch dafür, dieses Sprechen über die Demokratie von Populisten ernst zu nehmen.
Populistische Parteien sprechen diejenigen an, die sich für die wahren Demokraten halten, aber oft keine sind, die glauben, nicht in einer Demokratie zu leben, obwohl sie es tun, und die echte Demokratie wollen, die in Wahrheit keine wäre.
Stimme des Volkes, das meine nicht jedermann oder alle Bürger, so Lewandowski, sondern eine bestimmte Gruppe.
Indem sie sich selbst zum Sprecher und ihre Agenda zum Willen des Volkes machen, geben sie auch vor, wer das Volk ist und was es will.
Pointiert und gut lesbar verfolgt Lewandowski diesen Kniff durch die Geschichte des europäischen Populismus der vergangenen 10 Jahre. Vom britischen EU-Feind Nigel Farage über Giorgia Meloni und die AfD von heute. Aber das ist nicht unproblematisch. Zum einen, Lewandowski schreibt immer wieder davon, dass sich Populisten für die wahren Demokraten halten. An anderer Stelle heißt es,
Populismus stellt sich, zumindest vordergründig, nicht gegen die Demokratie, sondern will sie verteidigen.
Was unklar bleibt, ist der Einsatz für die Demokratie Mimikry oder Taktik? Oder sind in Lewandowskis Analyse die Populisten wirklich überzeugte Demokraten? Zumindest ihre Wähler. Und es ist eine wichtige Erkenntnis, die Lewandowski als Strategie der Populisten herausarbeitet. wahres Volk gegen die Eliten. Es geht um Populismus, es geht um Demokratie. Aber was ist mit der Ideologie? Worum geht es den Populisten, wenn sie die Macht haben? Worin unterscheiden sich die unterschiedlichen Populismen? Was ist ihr Inhalt? Sind es Nationalisten, Rassisten oder Sozialisten? Gehen sie von der Gleichwertigkeit aller Menschen aus? Oder machen sie Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Allerdings bleibt es bei der Feststellung der gewichtigen ideologischen Unterschiede, ohne diese konkret zu benennen. So wie Marcel Lewandowski mit dem Populismusbegriff die aktuelle politische Welt erklären will, führt das zu einer Entpolitisierung. Populismus kann ein wirkmächtiges politisches Stilmittel sein, das auch von ganz unterschiedlichst ausgerichteten Parteien benutzt wird. Ja, zur Erklärung der heutigen politischen Gemengelage reicht das allein aber bei weitem nicht aus. Die AfD, Björn Höcke, auch die italienische Postfaschistin Giorgia Meloni werden von Lewandowski immer wieder als Beispiele angeführt. Aber ist deren Politik mit Populismus umfassend beschrieben? Daran dürfte erheblicher Zweifel angebracht sein. Im Buch aber fehlen die Kriterien. Was sind Populisten? Was sind Demokraten? Und was wären zum Beispiel extreme Rechte? Allein durch die Brille des Populismusbegriffs kriegt man diesen Sachverhalt im Buch nicht scharf gestellt. Erkenntnisreicher ist das abschließende Kapitel des Buches, in dem Lewandowski fragt, was aber hilft gegen populistische Strategien? Sein erster Vorschlag, Themenabjagen funktioniert nicht. Am Beispiel Migrationspolitik führt er aus,
wer wie die Populisten spricht, der bereitet ihnen den Diskurs. Die Bürger wählen das Original, ist ein Klischee, aber es stimmt. Am Ende gewinnen in einem solchen Wettbewerb die Rechtspopulisten.
Daher kritisiert Lewandowski auch, dass insbesondere von konservativer Seite rhetorisch ein Kulturkampf gepflegt werde. Sein Vorschlag? Polarisierung, ja, aber demokratisch.
Demokratische Polarisierung bedeutet, herausarbeiten, worin die jeweiligen Unterschiede liegen, ohne die demokratischen politischen Gegner als Gefahr für die Demokratie zu brandmarken. Deutliche Abgrenzung in der Sache, aber Abrüstung in der Sprache. Und vermeiden, die Rhetorik der Rechtspopulisten in der Gesellschaftspolitik zu imitieren.
Und in Richtung der Medien stellt Lewandowski fest,
zunächst einmal wäre es ratsam, dass sich manche Medienvertreter von der Vorstellung trennen, die Rechtspopulisten und ihre Positionen müssten auf die gleiche Weise dargestellt werden wie alle anderen und als gäbe es keinen Grund, die Besonderheiten der Rechtspopulisten klar zu thematisieren.
Sicherlich bedenkenswerte Vorschläge für das Wahljahr 2024. Insgesamt aber bleibt das Buch so vage wie der Begriff Populismus selbst.
Das Fazit von Philipp Schnee über Marcel Lewandowski, was Populisten wollen, wie sie die Gesellschaft herausfordern und wie man ihnen begegnen sollte. Bei Kiepenheuer und Witsch verlegt. Es füllt 336 Seiten und kostet 20 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um die Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau gehen. Im Buch Front gegen die Freiheit von Adrian Geiges. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.